Diese Sendung wird präsentiert von Tipico Sportwetten.
Hi guys, it's Football Monday and today I have really something special.
Mit Cedric Pick
und Markus Babbel.
Guten Morgen, Markus.
Cedric, ich grüße dich.
Geht's dir gut?
Mir geht's sogar sehr gut, weil die Premier League hat wieder angefangen zu spielen und ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir ist das Herz aufgegangen, als ich wieder diese Dynamik, diese Power, diese Energie, diese Dramatik gesehen habe. Ha, herrlich, die englische Fußballliga ist zurück.
Absolut, als wäre sie nie weg gewesen. Ne? Also auch ja schon mit dem Auftakt am Freitag Liverpool gegen Bournemouth und das Ganze mit 6 Toren versehen, mit richtig Tempo-Fußball, mit viel Spannung auch. Also Bournemouth hat ja extrem gut dagegen gehalten, stand ja bis 2 Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit 2-2 unentschieden. Nach 2-0 sind die nochmal zurückgekommen. Also da war ja alles drin, das war packend und es war einfach gut. Man kann es nicht anders sagen. Und der Samstag und der Sonntag haben auch viel Spaß gemacht. Heute am Montag ist noch ein Spiel. Wir haben jetzt gerade 7.25 Uhr am Montagmorgen für alle, die das interessiert. Wir sind also voll drin im Wochenendmodus noch mit dem Kopf. Also ne, was den Fußball angeht, wir haben die ganzen Spielszenen noch vor uns und können gerne mal drüber sprechen, weil ja, wie gesagt, das echt ein richtig cooler Auftakt war. Wie hast du Liverpool gesehen am Freitagabend zum Start der Premier League-Saison?
Ja, das ist genau das, was ich mir schon in der Vorbereitung gedacht habe. Die Balance ist noch nicht hundertprozentig da, kann sie auch noch nicht. Dafür ist die Vorbereitungszeit auch zu kurz gewesen. Aber ja, es ist einfach nur herrlich, dass du mit einem Auftaktsieg in die Saison startest. Nichts gegen Bournemouth, aber ich bin halt normal ein bisschen rot belastet und ja, sie haben phasenweise wirklich grandios gespielt und dann hast du wieder diese, ja, wie soll ich es nennen, diese Aussetzer, diese Balance, die noch nicht hundertprozentig da ist, und dadurch bringst du Bournemouth wieder zurück ins Spiel. Und dann habe ich mir gedacht, oh, die werden doch jetzt nicht nur mit einem Punkt anfangen. Und ja, dann kam die Auswechslung mit Chiesa für Florian Wirtz. Und ja, was soll ich sagen? Der Junge hat sich verdient, ja, weil der hat eine harte Zeit hinter sich bei Liverpool. Und wenn du dann so in einem entscheidenden Moment dann einfach goldrichtig stehst, das Ding reinmachst zum 3-2, da habe ich mich so gefreut vorm Fernseher, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, und das Ganze mit ähnlicher Besetzung, nicht mit gleicher, mit ähnlicher Besetzung wie beim Charity Shield eine Woche vorher gegen Crystal Palace, das hatten sie noch verloren. Diesmal habe ich den Eindruck gehabt, dass die Abstimmung zwischen Frimpong und Salah etwas besser war. Und ja, generell der FC Liverpool sich im Liga-Modus befand, kann man nicht anders sagen. Natürlich Etikette direkt mal getroffen, natürlich super wichtig für den FC Liverpool. Salah am Ende noch mit dem 4-2, also die fürs Tore schießen entscheidend sind, haben sich auch wieder in die Liste eingetragen. Chiesa und zwischenzeitlich in der 49. Gakpo, das sind die 4 Liverpooler Torschützen. In der 64. und 76. Semenyo für Bournemouth mit dem 1-2, mit dem 2-2, aber dann eben hinten raus 88. Chiesa, 90 plus 4 Salah machen das Ding dann drauf. Das musste eben auch erstmal so machen. Es ist ja nicht nur immer die spielerische Klasse, die du dann wieder zeigen musst als eine Mannschaft, die fast permanent, fast durchgehend als Favorit ins Spiel geht, sondern eben auch die, ja, ich zitiere es direkt mal zum Auftakt der Liga, Mentalität. Ne? Das ist ja schon so ein Stück weit das Thema, wenn du kurz vor Schluss sagst, okay, 2-2, wir bringen nochmal einen Stürmer mit Kessa und wir setzen nochmal alles auf eine Karte und hast auch die Coolness, die Erfahrung, die Qualität ist es am Ende natürlich auch, dass du eben nicht mit einem Punkt rausgehst, sondern in den letzten Minuten noch 2 Tore schießt. Also Liverpool hat wieder alles gezeigt, worauf es ankommt.
Absolut, bin ich bei dir. Es ist immer schwierig zu starten. Und dann hast du so einen Gegner wie Bournemouth wo du sagst, die musst du schlagen, ja. Und hallo, das ist mittlerweile ein gestandener Premier League Club, ja. Die haben richtig gute Jungs da am Start, die immer wieder es schaffen, gut zu scouten, gut eine Mannschaft zusammenzustellen, verlieren immer ihre Top-Spieler und nichtsdestotrotz schaffen sie es ja dann wieder einfach ja eine gute Band auf den Platz zu stellen. Und da musst du erstmal hineinstarten, ja, und die musst du erstmal schlagen. Und da geht's jetzt nicht so viel drum, ob alles hundertprozentig passt. Du musst die ersten Spiele einfach gewinnen. Bis du in so einen Rhythmus kommst, wo deine, wie du es ja richtig gesagt hast, deine Qualität, deine, du bist ja einfach besser, du hast so viele tolle Spieler am Start. Bis die mal so einen Rhythmus haben, wo sie das dann eben auch zeigen können. Und deswegen war es so wichtig, eben nicht mit einem Punkt zu starten, sondern gleich mit 3 Punkten, weil du siehst die Ergebnisse am Wochenende, du musst vom ersten Spieltag da sein, ja. Und keiner hat Federn gelassen. Jeder hat sein Auftaktspiel gewonnen, bis auf Chelsea, ja. Die haben sich auch schwer getan. Aber der Rest, ob's Arsenal war, ob's Man City war, die sind alle am Start, ja. Und deswegen war es so wichtig, diese, wie du es richtig sagst, Mentalität an den Tag zu legen, um das Spiel noch in den letzten Minuten an dich zu reißen.
Total. Lass uns gern über 2 Personalien sprechen. Hast du auch gerade schon angesprochen. Wirtz und dann am Ende Chiesa. Florian Wirtz, wie hat er dir gefallen?
Ich habe ihn nicht so schlecht gesehen, wie er dargestellt worden ist. Er hat sich in meinen Augen gerade in der ersten Halbzeit sehr, sehr gut, und das hat er schon gegen Crystal Palace gemacht, überragend zwischen den Linien bewegt. Ja. Er ist nicht gefunden worden, ja. Und er war jetzt nicht der Auffällige, aber du hast auch gemerkt, er war auch nervös. Ja. Du nochmal, das ist... Du hast ein Package zu tragen, und da erwartet jeder ein Stück weit Wunderdinge, ja. Und das kann er noch nicht, weil auch er muss sich an diese Liga gewöhnen. Und das ist nochmal, und glaub es mir, das ist ein Unterschied, ob du in der Bundesliga spielst oder in der Premier League. Das sind 2 Paar Schuhe. Nichts gegen die Bundesliga, aber die Premier League ist nochmal intensiver, ist nochmal schneller, es ist härter. Und für das muss ich sagen, hat das ordentlich gemacht. Er hat jetzt kein überragendes Spiel gemacht, aber ordentlich. Und ja, das ist natürlich dann schon ein bisschen, wie soll ich sagen, für ihn natürlich ein bisschen unglücklich. Für Liverpool natürlich super, auch Hannes Lott, alles richtig gemacht. Er wird ausgewechselt, Chiesa wird eingewechselt. Und derjenige, der sich ja davor extrem schwer getan hat bei Liverpool, ja, er hat ja kaum gespielt, er ist kaum zum Zug gekommen. Er war ja eigentlich für mich totaler Abgabekandidat, aber es hat sich scheinbar kein Abnehmer gefunden. Ja, und auf einmal bringst du ihn, und was macht er? Er macht das entscheidende 3-2, dass das Spiel auf deine Seite kippt. Und das freut mich für den Jungen, weil du hast ja auch gesehen, bei ihm ist ja auch ein Stück weit der Ballast abgefallen. Er hat sich so gefreut. Ah, das war einfach nur herrlich zuzuschauen, wie der Junge für diese harten Monate, die er durchleben musste, belohnt worden ist.
Ja, ne, Federico Chiesa, 27 Jahre alt, in Genua geboren. Der Italiener kam im Sommer 2024 von Juventus Turin, hat er 4 Jahre gespielt. Und in einem Jahr, also August 24 bis August 25, nur 6 Mal auf dem Platz gestanden in der Premier League für den FC Liverpool, eben weil er verletzt war, weil er eine schwierige Zeit hatte, weil er nicht so richtig zum Zug kam. Da kam eben vieles zusammen, und jetzt eingewechselt im ersten Ligaspiel der neuen Spielzeit 25-26 und in seinem 7. Einsatz für Liverpool sein erstes Tor, sein Premierentor. Das darf man immer nicht vergessen, und das ist ja immer was ganz Besonderes, wenn er dann irgendwann gefragt wurde, du hast ja auch beim FC Liverpool gespielt, dein erstes Tor, erzähl doch mal. Dann kann er da von einem Tor berichten, das tatsächlich super wichtig war und das auch so einfach nicht zu erzielen war. Der Ball kam ja über Umwege zu ihm, und dann hat er per Volley-Abnahme praktisch aus 11 Metern das Ding reingemacht. Cooles Tor.
Ja, da muss ein Stürmer stehen, ja. Das war Kuddelmuddel im 16er. Bronnemers kriegt den Ball nicht weg, kommt so ein Halbköpfer und genau vor seine Füße, also sprich, und er nimmt das Ding aus der Luft und knallt es rein, und ach Gott, hab ich mich gefreut, das kannst du dir nicht vorstellen.
Ja, und dann ist Salah in der 90. Plus 4 macht dann alles klar mit dem 4-2. Etikette, habe ich gerade gesagt, hat auch getroffen, hat das 1-0 gemacht. Auch das ja immer wichtig, wenn du einen Stürmer holst und der dann auch direkt funktioniert. Also das, ja, ist natürlich die Frage, ne? Wir haben jetzt den ersten Spieltag, da kann man noch Prognosen stellen. Das geht schon noch in Richtung Kaffeesatzleserei oder Glaskugelleserei, aber ich glaube, an dem werden die auch noch viel Spaß haben. Hat er ja schon in Frankfurt bewiesen, was der alles drauf hat. Ist ja auch noch jung, 23 Jahre. Ist ja jetzt im Sommer auch erst gekommen zum FC Liverpool aus Frankfurt und hat dann direkt mal auf 1-0 gestellt. Also auch für ihn ein perfekter, oder nicht auch für ihn, sondern für ihn ein perfekter Start in dieses Unterfangen Premier League Liverpool. Der hat ja eine ähnliche... Der hat nicht ganz so den Fokus natürlich wie Florian Wirtz, das ist völlig klar. Ne? Florian Wirtz hat alles überschattet, aber vorne drin, da fühlt er sich wohl, hat er sich in der Bundesliga schon wohl gefühlt, mit 19 Toren in 47 Spielen und jetzt sein erster Einsatz, direkt mal ein Tor. Ich glaube, das gibt dem jungen Mann, dem jungen Franzosen auch nochmal so richtig Rückenwind.
Ja, absolut. Und vor allem hat es 2-0 mit aufgelegt. Ja. Er hat ein wunderbares Anspiel abgelegt wieder auf Gakpo, der das dann überragend macht und das 2-0 erzielt. Aber das ist genau das, was du sagst. Super, Cedric. Ich bin begeistert von deiner Fachkompetenz, weil er steht im Schatten von Florian Wirtz. Und ich glaube, es tut ihm gut, ja, nicht so den Fokus auf sich zu haben. Normalerweise, wenn du einen Stürmer holst, der steht immer unterm Brennglas. Ja. Kann der Tore schießen? Kann der was? Ja. Die Erwartungshaltung ist hoch. Aber durch Florian Wirtz, der alles überschattet, wo der ganze Fokus auf ihn geht, da ist er so ein bisschen im Deckungsschatten und das tut ihm gut, ja. Er kann befreit aufspielen. Er hat schon im Charity Shield Spiel hat er schon unter Beweis gestellt. Er kann Tore machen, ja. Jetzt wieder. Und das ist für ihn natürlich der perfekte Start, ja, weil du wirst halt einfach an Toren gemessen als Stürmer, ja. Und wenn du am Anfang gleich mal, ja, ein, zwei machen kannst oder anspielbar bist, auflegen kannst, dass Tore passieren, ja, dann bist du sofort dabei, dann hat dein Selbstvertrauen wächst, weil nochmal, der Junge ist top, ja, das ist ein Top-Spieler, deswegen haben sie ihn ja auch geholt. Und ja, ich freue mich für ihn, dass er so gut hineingestartet ist, aber das hängt auch damit zusammen, dass das Brennglas halt absolut unter Florian Wirtz ist. Und der muss noch, ja, der muss das erstmal verstehen, wie das Spiel auf der Insel funktioniert. Dann diese Erwartungshaltung, die einfach exorbitant ist. Und Arne Slot hat gesagt, ey, das ist der Wahnsinn, der Junge, wie der kicken kann. Ich habe sowas noch nie gesehen. Virgil van Dijk nach dem Spiel. Hey, Florian ist ein unfassbarer Spieler und wir werden ihm helfen, dass er sich hier da zurechtfindet. Und das war alles in Ordnung. Er kann noch besser, das wissen wir. Aber er hat den totalen Support von der Mannschaft, weil jeder sieht, das ist ein Ausnahmespieler, der ist außergewöhnlich. Und gib ihm so 4, 5, 6 Spiele und dann wirst du sehen, dann ist der Florian Wirtz auch voll drin, so wie Ekitete, der es von Anfang an jetzt geschafft hat, sofort sein Können auf den Platz zu bringen.
Und auf der anderen Seite bei Bournemouth darf man ruhig mal ganz kurz ein, zwei Worte sagen zu Antoine Semenyo. Der halb Ghana und halb Engländer ist in London geboren und spielt seit 2024 bei den Cherries, wie sie ja genannt werden. Nein, seit 2023, sorry. Und hat in der letzten Saison schon recht gut performt. Also man darf ja immer nicht vergessen, ne, AFC Bournemouth, das ist ein Club, der kämpft per se auch immer erstmal darum, dass er in der Klasse bleibt und dann geht's darum, on top vielleicht noch Punkte zu holen, um recht gut abzuschneiden. Haben sie in der letzten Saison geschafft mit Platz 9, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Und dann haben sie eben mit ihm einen vorne drin, der auch recht zuverlässig knipst. Das sind natürlich auch alles Spieler, über die spricht jetzt keiner so arg viel, weil der Fokus ist eben auf den großen Mannschaften und auf den dortigen Stars. Aber ja, Bournemouth hat eben mit ihm auch echt einen zuverlässigen Torgaranten, 37 Spiele, 11 Tore in der vergangenen Saison, jetzt zum Ligaauftakt wieder 2. Ja, einfach auch ein cooler Typ und deswegen einfach mal kurz erwähnt, dass es solche Spieler natürlich auch gibt. Ja, ansonsten, Markus.
Ja, das ist ein toller Spieler, das und vor allem das eine Tor, ey, da rennt der über den ganzen Platz. Das ist das, was ich gemeint habe, der bekommt Liverpool einen Konter, er rennt über den ganzen Platz und batscht das Ding dann noch rein. Also das war schon große Kunst und da siehst du einfach, der Junge hat Qualität und da müssen wir schon auch auf Auge drauf halten, weil ich kann mir gut vorstellen, jetzt haben wir den ersten Spieltag, aber dass er zur neuen Saison 26, 27, dass er dann nicht mehr am Start ist bei Bournemouth, weil der Junge hat Qualität.
Ja, und Qualität wird gesehen in ganz Fußball-Europa. Dann gehen wir mal weiter auf den Samstag. Da hatten wir auch viele attraktive Spiele. Nur ein 0-0 zwischen Aston Villa und Newcastle United. Ausgeglichenes Spiel. Brighton gegen Fulham 1-1. Tottenham hat die Hausaufgaben gemacht gegen Burnley mit einem 3-0. Man City bei den Wolverhampton Wanderers mit 4-0 gewonnen. Das sprechen wir auch gleich nochmal kurz drüber. Aber was mich auch, ja, was heißt positiv überrascht hat, aber ich fand es einfach cool zu sehen, dass das direkt mal so funktioniert hat alles. Beim AFC Sunderland, die haben als Aufsteiger mal 3-0 zu Hause West Ham United weggefiedelt. Alle drei Tore in der zweiten Halbzeit. Granit Xhaka direkt so gespielt, als wäre er schon immer da. Ein bisschen überspitzt, aber da hat es richtig gut gemacht, fand ich. Und generell eine geschlossene Mannschaftsleistung des Aufsteigers. Und das lässt so ein bisschen hoffen, dass es da jetzt nicht so eine eindeutige Nummer gibt, wie noch in der vergangenen Spielzeit oder wie in den letzten Jahren immer mal wieder gesehen, dass die Aufsteiger direkt von Anfang an Probleme kriegen und sich unten drin befinden in der Tabelle und am Ende sang- und klanglos mit großem Rückstand aufs rettende Ufer absteigen. Dass das diesmal so ein bisschen anders läuft, die Hoffnung ist natürlich da und die wächst mit jedem Sieg. Und Sunderland zu Beginn der Saison jetzt, ne, erster Spieltag, immer alles mit Vorsicht zu sehen. Das sind gerade mal 90 gespielte Minuten. Da will man sich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Aber gegen West Ham United musste erstmal so ein Spiel hinlegen. Und die Tore Mayenda, Ballard und Isidor haben da getroffen. Ja, und sie haben es einfach richtig gut gemacht.
Absolut. Und die haben die Euphorie aus den Aufstiegsspielen, ja, sie mussten ja in diese Aufstiegsrunde rein, wo sie ja dann das mittlerweile 200 Millionen Spiel dann auch gewonnen haben. Und ja, sie haben die Euphorie mitgenommen. Granit Xhaka sofort ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Truppe. Und ganz ehrlich, Cedric, ich werde aus West Ham auch nicht so richtig schlau. Wenn ich mir die Truppe wieder anschaue, da spielen richtig gute Jungs. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, da ist irgendwas, da ist so eine, ja, wie soll ich sagen, da ist der Wurm drin. Ne? Irgendwas stimmt in diesem Verein nicht, weil sie sind gut aufgestellt, sie machen für mich auch immer eine gute Transferpolitik. Aber sie bekommen ihre PS nicht auf den Platz. Dann ist mal wieder eine Phase, da läuft's ein bisschen besser. Aber vom Grundsatz her, das ist mir einfach zu wenig. Für das, was sie an Qualität haben, kommt für mich zu wenig rüber. Da stimmt irgendetwas im Verein nicht, weil das ist sonst nicht zu erklären. Ja? Und du fährst nach Sunderland, hast eigentlich eine Riesenmöglichkeit, gut zu starten und gehst wieder sang- und klanglos 3-0 unter. Ich verstehe diesen Verein nicht.
Ja, ist ein, wie du schon gesagt hast, ein spannender Verein mit Potenzial, der aber seine PS nicht auf die Straße bekommt. Ich war in der Saison 23/24 da mit Bayer Leverkusen, habe mir das Europa League Spiel angeguckt. Das ist auch schon beeindruckend, was die da so machen. Allein die Show im Stadion mit dem Feuer und hier die Hämmer über Kreuz und so weiter und so fort. Also das ist schon so ein bisschen auch Fußballfolklore. Die Leute gehen mit, haben Bock auf Fußball, ist irgendwie so ein Kultclub auch. Also da gibt's ja viel Gutes auch dem ganzen Konstrukt abzugewinnen. West Ham, ein riesen Traditionsverein, darf man auch nicht vergessen. Also wirklich ein riesen Traditionsverein in England. Und ja, auch in der modernen Fußballwelt absolut angekommen mit immer mal wieder interessanten Transfers und einem tollen Stadion, einer guten Atmosphäre und hohen Ambitionen auch in der Liga. Aber wie du sagst, so richtig kommen die da oben nicht rein. Und ich glaube, die haben schon das Selbstverständnis, zumindest immer und dauerhaft um Europa mitzuspielen. Also Europa League soll es schon sein. Und wenn vielleicht mal ein bisschen mehr geht, sprich Champions League, wäre auch ganz cool. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Anspruch, den man da hat. Aber klar, da musst du jetzt gucken, dass du in die Spur findest. Also der Auftakt, das war schon mal gar nichts. Und ja, Sunderland hat Rückenwind. Du hast gesagt, ne, also ein Aufsteiger, der es versteht, die Euphorie mitzunehmen, direkt mal in den ersten Spieltag zu transferieren, der kann weit kommen. Der kann zumindest gucken, dass er im Winter schon mal so ein bisschen auch ein Polster hat in Richtung der Abstiegsränge, dann in der zweiten Saisonphase vielleicht tatsächlich auch, wenn es gut läuft, relativ frühzeitig den Klassenerhalt klar macht, und um nichts anderes geht's ja für Sunderland. Und ne, können wir ruhig nochmal sagen, du hast auch gerade schon wieder erwähnt, Granit Xhaka, Königstransfer für Sunderland, wenn man jetzt zumindest mal das erste Spiel sieht, da hat er direkt super funktioniert, hat durchgespielt, hat das Spiel gestaltet, wie damals auch in Leverkusen, als Schlüsselspieler zentral auf dem Platz, für die Statik natürlich extrem wichtig. Ja, also da, glaube ich, hat Sunderland echt ein gutes Händchen gehabt, den nochmal zu holen. Der passt da ins Konstrukt, und da darf man einfach nur hoffen, dass der immer schön fit und gesund bleibt. Aber das ist ein Spieler, der sich per se eigentlich nicht so viel verletzt. Also der kommt da immer gut durch so eine strapaziöse Spielzeit, und er weiß ja auch, auf was er sich da eingelassen hat.
Ja, 100%, und wir waren alle überrascht, als er auf einmal geheißen hat, er geht zu Sunderland, von Bayer Leverkusen, deutscher Meister geworden, Pokalsieger, und Top-Mannschaft in der Bundesliga, und dann gehst du auf einmal zum Aufsteiger, ja. Also da waren wir alle sehr verwundert, aber Hut ab vor Sunderland. Das ist jetzt kein Transfer, wo du nochmal danach großes Geld machst, weil er einen hohen Wiederverkaufswert hat, sondern da, wie du richtig sagst, da geht's jetzt einfach drum, in der Liga zu bleiben, sich zu festigen und wirklich ein dann solider Premier League Club zu werden, ja, weil nochmal, hey, Sunderland, das ist ein großer Club, ja. Ich hab da schon gespielt, und hey, da geht was, ja. Das ist, da ist eine hohe Euphorie jetzt gerade da, durch das, dass sie wieder hochgekommen sind, und die bin ich mal sehr gespannt, ob sie das packen, weil ich habe es mir gerade nochmal durchgeschaut. Also die Liga ist brutal ausgeglichen. Also da gibt's jetzt nicht vielleicht Burnley, wo ich sage, boah, also da muss schon viel zusammenkommen, dass die in der Liga bleiben, aber es wird brutal, weil mit Sunderland hast du einen Top-Aufsteiger, mit Leeds United hast du einen Top-Aufsteiger. Also ich bin mal sehr gespannt, wer da unten rumkrebsen wird, weil ich kann es dir jetzt Stand heute nicht sagen, weil bis auf Burnley ist es brutal ausgeglichen. Da kann ich dir 10 Vereine sagen, wo aufpassen müssen, und das wird genauso spannend werden wie um die Meisterschaft oder um die Europapokalplätze, wer da dafür fightet.
Du hast gesagt, bis auf Burnley, das heißt, die siehst du schon als mehr oder weniger gesicherten Absteiger. Da sagst du, die Qualität, die reicht nicht ganz. Die haben jetzt am ersten Spieltag 0-3 verloren bei den Tottenham Hotspurs.
Ja, das ist mein Abstiegskandidat Nummer 1, ohne ihnen nahe treten zu wollen, weil die machen, wie gesagt, auch da einen tollen Job. Die gehen runter, sie kommen sofort wieder hoch. Das ist auch eine Qualität, wo du erstmal haben musst. Und jeder, der es ein bisschen verfolgt, wie die Championship funktioniert, hey, das ist eine Knochenmühle. Ja? Das ist eine Knochenmühle, wo du durch musst, und sie zeigen Charakter, sie schaffen es. Aber wie gesagt, sie sind individuell für mich am schwächsten aufgestellt, was nicht heißt, dass es zwangsläufig zum Abstieg führen muss. Ja? Sie können ja auch mit großem Zusammenhalt, mit Leidenschaft, mit Mentalität, kannst du das natürlich trotz alledem schaffen. Aber so ehrlich müssen wir sein, ich sehe sie als Kandidat Nummer 1. Und dann wird's für mich richtig spannend, weil dann weiß ich wirklich nicht, wer sie begleiten wird. Ja. So weit hänge ich mich jetzt aus dem Fenster, aber ich bin sehr gespannt, wer damit geht.
Dann lass uns ganz kurz bei dem Spiel bleiben, von Burnley bei Tottenham, und da schauen wir auf die Spurs, die mit Richarlison, wie sprichst du ihn aus? Er ist ja Brasilianer.
Richarlison, ich sag immer Richarlison, aber hast du dem sein Fallrückzieher-Tor gesehen? Ach du grüne Neune. Was ein Tor, wie der in der Luft steht, das Ding volleybatscht. Also das war ein Genuss. War das Tor des Spieltags für mich. Tor des Spieltags. Richarlison oder Richarlison oder wie man den auch immer nennen will.
Ja. Ja, überragender Typ, ne? Überragender Typ. Also hat direkt mal dem ersten Spieltag seinen Stempel aufgedrückt. Das war so eine Art, ja, Seitfallzieher, Fallrückzieher, auf jeden Fall sehr artistisch und voller Selbstbewusstsein. Da merkt man, der Mann hat Bock auf Fußball, hat Bock auf die neue Saison. Ist ja auch schon ein bisschen länger bei Tottenham, kam damals im Sommer 2022 von Everton, hat davor schon in Watford gespielt und davor in Brasilien. 28 Jahre mittlerweile und sein 66. Tor erzielt am Wochenende in seinem 244. Spiel in der Premier League, der 1,84 große Stürmer. Ich finde das immer ganz nett, vielleicht auch mal so ein paar Zahlen, Daten, Fakten zu dem Spieler zu nennen. Es gibt so viele gute in der Premier League, aber den einen oder anderen vielleicht auch mal ganz kurz zu skizzieren. Deswegen mache ich das hier immer. Auch schon für Brasilien, ne? 20 Tore in 50 Spielen und der ist einfach, der macht Laune und ich glaube, dass genau sowas Tottenham jetzt auch gebraucht hat nach dieser richtig miserablen Saison. Also klar, man hat die Europa League gewonnen, man ist in der Champions League dabei, aber ich spreche jetzt mal wirklich gezielt über den Liga-Alltag. Das war nix, da hat man bis zum Ende unten drin gestanden und deswegen jetzt mal so ein Sieg, um direkt mal den Fokus nach vorne und ne, abgehakt, weiter geht's, neue Saison, neue Spielzeit, neue Dynamik und wir wollen wieder oben angreifen. Wobei, auch da, Markus, ich erinnere mich an die letzte Spielzeit, da sind sie auch gut gestartet mit tollem Fußball, mit auch ordentlich Punkten zu beginnen und dann kam ja erst so ein Stück weit die Verletzungsmisere rein, die sie dann überhaupt nach unten gespült hat in der Tabelle. Kann man nur hoffen, dass sie diesmal davon verschont bleiben.
Absolut, ja. Sie sind, wo ich mir gedacht habe letztes Jahr, auf die müssen wir aufpassen. Und dann kam es eine unfassbare Verletzungsserie bei ihnen und was mich wirklich gestern oder was mich wirklich überrascht hat, sie haben mit einem brutal jungen Mittelfeld gespielt, ja, mit Bergwall, mit Gray, mit Saar. Das war schon sehr überraschend, ja, und die haben es richtig gut gemacht, die Jungs. Und das ist auch wieder so eine spannende Truppe, ja. Die haben auch ein gutes Auge für junge Talente und jetzt mit Thomas Frank einen Trainer hinzugewonnen, der es auch gewohnt ist, weil er eben bei kleineren Vereinen war wie Brentford, eben sehr, sehr lange da tolle Arbeit gemacht hat und der es gewohnt ist, eben mit jungen Spielern zu arbeiten und vor allem der keine Angst hat, sie auch zu bringen. Ja, du hast deinen Königstransfer, war ja mehr oder weniger Palinha, ja, den bringst du halt dann erstmal. Ja, der kommt dann für Lukas Bergwall erstmal, wird er eingewechselt in der 80. Ja, mit Bentancur, auch ein erfahrener Mittelfeldspieler. Ja, der kommt dann halt in der 70. für Archie Gray. Weißt du, das gefällt mir, ja, dass er den Mut hat, dann eben auch die Jungen dann auch zu bringen und gerade in deinem Zentrum, ja, wo das Herzstück ist, hat er keine Angst, wenn die Jungs einfach, weil er weiß, die sind gut, die schmeiße ich da rein und er ist belohnt worden mit einer tollen Performance, 3-0 Auftaktsieg und dann kannst du wieder in Ruhe weiterarbeiten, weil auch Tottenham, ja, die stehen unter Druck, die hatten, wie du richtig sagst, eine ganz schwere letzte Saison, haben das Glück gehabt, die Europa League zu gewinnen, jetzt sehr, sehr unglücklich, den Supercup verloren, ja, gegen PSG, ja, das war ja mehr wie unglücklich, du führst lange und kriegst dann noch den Ausgleich und verlierst dann das Elfmeterschießen, also das war schon bitter, ja, und da hast du aber trotzdem gesehen, hoppala, die Jungs, ey, die sind gut, ja, die können was, ja, auch selbst der amtierende Champions League Sieger tut sich schwer gegen sie und auch Luis Enrique hat ja danach gesagt, das war total unverdient, also Tottenham war klar besser wie wir und wir hatten jetzt einfach das Glück, dass wir hinten raus noch die zwei Tore machen konnten zum Ausgleich und dann eben Glück des Elfmeterschießen gewonnen. Also das ist schon, wo ich sag, da müssen wir ein Auge drauf werfen. Ich bin sehr gespannt, ob sie ja diese Qualität, was ja in dieser Truppe steckt, dann auch über eine längere Distanz dann eben auch zeigen können.
Ja, und wie du auch richtig erwähnt hast, eine sensationelle Premiere an der Linie bei Tottenham für Thomas Frank, den Dänen, 51 Jahre alt, der von Brentford kam. Dort hat er 7 Jahre lang als Trainer agiert und das war ja auch so eine ganz heiße Thematik. Wir erinnern uns noch im Mai oder Juni, ne? Also auf jeden Fall kurz nach Saisonende, kurz nach Europa League Ende, die Posse um den Trainer, der da nicht weitermachen durfte, Spielerrevolte und so weiter und so fort. Da war viel Unruhe bezüglich der Trainerposition und ja, Thomas Frank hat das jetzt besetzt und ist jetzt auch erstmal gut reingekommen. Also auch für ihn natürlich ein absolut gelungener Start in die neue Spielzeit. Denn wie für die Spieler auch, ist das natürlich auch für die Trainer extrem wichtig, dass du gut reinstartest in der Saison, um nicht direkt der Musik hinterherzulaufen, gerade als etwas spezialisierteres Team. Also Tottenham, da muss man ja schon auch sagen, die haben ja auch für sich den Anspruch, eigentlich in der Liga unter den ersten 6 zu spielen, idealerweise unter den ersten 4 irgendwie rauszukommen, wenn alles passt. Also insofern auch für die super wichtig, dass man direkt mal diesen Pflichtspielsieg auch hat einfahren können. Nicht so wie am Sonntag Chelsea. Die haben ihre Favoritenrolle nicht ausfüllen können. Aber da kommen wir gleich zu dem 0-0 gegen Crystal Palace, die uns ja aktuell viel beschäftigen, weil sie für viele positive Schlagzeilen sorgen. Ich möchte nochmal ganz kurz beim Samstag bleiben. Man City hat es auch richtig gut gemacht, bei den Wolverhampton Wanderers gewonnen. Und da war gefühlt irgendwie alles wie immer. Also, ne, wenn du das dann siehst, 2-0 zur Halbzeit, 4-0 am Ende, doppelter Erling Haaland, der wieder getroffen hat, als wäre er nie weg gewesen, als wäre er nie verletzt oder sonst was. Das war so Man City, wo man sagt, okay, die haben wieder eine gewisse Frische, die haben ja auch sehr unfrisch gewirkt zum Ende der letzten Saison. Ach, was heißt zum Ende der letzten Saison? Seit dem Winter eigentlich. Die haben ja eine katastrophale Rückserie gespielt, haben dann sich in verschiedenen Wettbewerben sehr schwer getan. In der Liga, in der Champions League raus, bei der Club-WM haben sie auch noch keinen Top-Eindruck hinterlassen, haben nichts gewonnen in der vergangenen Spielzeit und wollen natürlich all das ändern. Und auch da ist ein guter Start wichtig. Und dass du das gewinnst, ist das eine. Aber wie sie es gewonnen haben, da muss ich sagen, okay, die haben sich was vorgenommen. Die haben den Reset-Knopf gedrückt. Auch das jetzt wieder eine voreilige Prognose vielleicht. Aber ich finde, wenn man jetzt mal nur das Spiel nimmt, da war vieles richtig gut.
Absolut. Und mit für mich Reinders, der vom AC Milan kam, einen Top-Transfer getätigt. Der Junge hat eine Dynamik und der hat es sofort auf den Platz bekommen, war Dreh- und Angelpunkt vom Spiel von Man City. Und das ist natürlich schon großartig, wenn du so in eine Mannschaft kommst und gleich so deinen Stempel aufdrücken kannst. Also der Junge hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und wie du richtig sagst, ja, sie haben wieder frisch gewirkt. Ja, sie haben als hätte es die letzte Saison nicht gegeben. Ja, sie waren da, sie waren präsent. Sie haben eine Mannschaft, die auch gegen den Abstieg kämpft. Ja, die haben sie eindrucksvoll 4-0 geschlagen. Und Erling Haaland, wie zu seinen besten Zeiten, ist da, wo man einen Torjäger braucht. Und eben mit Reinders einen, der wirklich perfekt in das Spiel von Man City reinpasst, der eine Dynamik hat, der eine Kreativität hat, der ja vieles das gezeigt hat, wo sich mit Sicherheit die Hoffnungen da waren, dass er das auch umsetzen kann. Aber das war schon sehr beeindruckend, sein erstes Spiel. Und ich bin sehr gespannt, ob sie dieses Niveau halten können.
Genau. Gut, dass du ihn ansprichst. Tierney Reinders, 27 Jahre alt, in Zwolle geboren, kam aus Mailand jetzt im Juni vom AC Mailand und hat jetzt auch sein erstes Premier League Spiel absolviert und direkt mal getroffen. Nicht nur strategisch wichtig auf dem Feld, hat vieles einfach perfekt gemacht, sondern eben sogar das Tor noch mit erzielt. Auch das macht natürlich richtig Spaß. Du kommst auf der Insel an, du kennst bislang nur die niederländische Liga und eben die italienische. Und dann kommst du auf die Insel und direkt bei so einem großen Club in zentraler Rolle. Und dann machst du ein tolles Spiel zum Auftakt, machst direkt mal ein Tor. Auch das kann richtig Rückenwind geben. Also das kann ja auch ganz anders laufen, wenn du gar nicht reinfindest, wenn du dich dann vielleicht nach ein paar Spielen verletzt und so. Dann kann eine große Karriere auch mal in eine falsche Richtung gehen. Und dann heißt es ja direkt auch mal, vielleicht war der Sprung dann in die Premier League doch ein zu großer und so weiter und so fort. Und jetzt mit Rückenwind, der ist gut drauf, der hat Bock, der scheint auch voll im Saft zu sein, so wie die ganze Mannschaft. Muss man einfach sagen, ist einfach brutal stark. Also da gucke ich eben auch speziell nochmal drauf, auf solche Spieler, auf solche Mannschaften, die eben bei der Club-WM auch gespielt haben, wo man generell auch weiß, die spielen in einer Saison fast in jedem Wettbewerb bis zum Ende mit und dann eben nochmal die verkürzte Sommerpause. Da gucke ich nochmal speziell drauf, wann da vielleicht mal so ein bisschen der Akku leer geht. Es gibt ja nicht wenige, die sagen, ja, mal schauen, November, Dezember, ne, also nicht direkt am Anfang, aber nach ein paar Monaten, da könnte sich das dann vielleicht doch zeigen auf dem Spielfeld, dass so ein bisschen die Frische fehlt, aber muss ja auch nicht. Also was Experten sagen, mein Gott, also ist ja auch dann am Ende des Tages Schall und Rauch, aber haben wir ja auch schon so ein bisschen prognostiziert, dass das gut sein könnte, dass das die Mannschaft nochmal so ein bisschen einholt, ne? die Club-WM.
Ja, da bin ich auch sehr gespannt. Ja. Also ich habe jetzt am Wochenende die Bayern gesehen. Ja. Die haben auch sehr frisch gewirkt, wirklich den Supercup verdient gewonnen. Ja. Und Man City eben auch sehr frischen Eindruck gemacht. Und wie du richtig sagst, wenn irgendwann da mal Oktober, November, wenn der Regen querfliegt, ja, weil das Wetter auch umschlägt und ja, ob sie dann noch die Frische haben, da, das wird sich zeigen. Und das ist eine große, große Herausforderung für die Trainer, das zu handeln, das zu managen und trotzdem es immer wieder zu schaffen, alle drei Tage, weil irgendwann kommt dieser Drei-Tage-Rhythmus, alle drei Tage die Jungs wieder auf den Punkt hinzubekommen, dass die eben auch abliefern können. Also das ist, wird eine, auch für die Top-Trainer eine große Herausforderung. Und wir werden unser Auge drauf werfen, ob das so sein wird.
Auge drauf werfen. Das machen wir jetzt nochmal ganz kurz auf den Sonntag. Ich habe es gerade schon angerissen. Chelsea gegen Crystal Palace 0-0. Das ist für Crystal Palace natürlich ein Erfolg. Also an der Stamford Bridge Punkt zum Auftakt. Das ist schon richtig gut. Und damit machen sie da weiter, wo sie zuletzt aufgehört haben. Haben in der vergangenen Woche sich nochmal einen Cup in die Vitrine stellen können. Gegen den FC Liverpool im Elfmeterschießen haben den englischen Pokal in der vergangenen Spielzeit gewonnen. Da haben wir schon ausführlichst drüber gesprochen, über beide Trophäen. Haben in der Liga eine ordentliche Saison gespielt, in der vergangenen Spielzeit Mittelfeld rausgekommen. Und ja, die machen einfach unverhohlen weiter. Ne? Die haben einfach weiter richtig Bock und schreiben nach wie vor permanent positiv Schlagzeilen. Auch dieses 0-0, wie würdest du sagen, war nicht gestohlen, ne?
Nein, das war jetzt mein Wort. Cedric, du hast es mir gestohlen. Nein, das war wirklich, das war genau wie du sagst, die rühren Beton an vom Allerfeinsten. Also die können richtig gut verteidigen. Ja, das war für Chelsea brutal schwer, sich viele Torschancen zu kreieren. Die wenigen, die sie hatten, haben sie nicht nutzen können. Und darüber hinaus haben sie halt immer wieder, ob's Eze ist, ob's Mateta ist, ob's Sarr ist, Spieler, die dir wehtun können. Ja, und das war definitiv nicht gestohlen, dieser Punkt. Ja, und da werden sich noch einige die Zähne ausbeißen. Das ist eine Mannschaft, ja, die gegen die magst du einfach nicht spielen, ja, weil die unangenehm sind. Und dementsprechend wieder großes Kompliment an Oliver Glasner, der es immer wieder schafft, auch wirklich ja, wichtige Spieler zu verlieren und sie dann trotzdem ein Gefüge zu schaffen, wo du einfach sicher in der Premier League spielst, wo du die Großen ärgern kannst, die Kleinen kannst du schlagen, weil du einfach die Qualität dazu hast. Und ja, da wird sich der ein oder andere Crystal Palace-Fan noch sehr freuen über diese Mannschaft, weil, wie du richtig sagst, die haben Blut gelegt.
Genau, und es war das Duell Club-Weltmeister gegen Pokalsieger und Community-Shield-Sieger. Aber dafür war es ein Spiel auch, das muss man auch mal sagen, mit eigentlich zu wenig gefährlichen Toraktionen. Also da fand zu wenig statt. Das war defensiv, wenn man es positiv sehen möchte, von beiden Mannschaften nicht verkehrt. Also du hast Crystal Palace zu Recht gelobt, aber auch Chelsea hat ja nichts anbrennen lassen, hat keine Chancen zugelassen. Aber nach vorne war es einfach von beiden zu wenig. Da muss natürlich mehr kommen. Vor allem eben auch von Chelsea, die da so ein bisschen in der Pflicht waren, jetzt auch mehr zu machen. Haben sie nicht getan, aber die müssen es in den nächsten Spielen dann eben besser machen. Und ja, haben dann vielleicht auch nochmal eine veränderte Situation. Personell, sie haben ja jetzt relativ kurzfristig den 19-jährigen Josh Eschimpong. Ich bin mit den Namen manchmal so ein bisschen aufs Kriegsfuß, aber ich glaube, so wird man ihn aussprechen. Er ist ja Brite. Den haben sie in London geboren. Den haben sie ja kurzfristig reingeworfen, weil sie dann Leck hatten in der Viererabwehrkette und der hat es ganz ordentlich gemacht, aber ja, wurde auch eben nicht viel gefordert.
Wurde nicht viel gefordert, wie du richtig sagst. Du kannst es auch beim Namen. Es war brunzlangweilig, das Spiel. Ja. Also es war kein Leckerbissen für Defensivfans, natürlich großartig. Aber wenn man ein bisschen Action will, wenn man Highlights will, war es ein sehr maues Spiel. Jamie Gittens hat sein Debüt für Chelsea gegeben. Ja. Auch er konnte keine Akzente setzen. Muss oder ist ausgewechselt worden. Und trotzdem, Chelsea hat einen spannenden Kader. Ja. Also da sind viele hochinteressante Spieler mit dabei. Und Da bin ich sehr gespannt, wann Sie in der Lage sind, Ihre PS auf die Straße zu bekommen. Und vor allen Dingen, und jetzt kommen wir zum Punkt, diese Spiele wie Crystal Palace, wo du eigentlich als Sieger vom Platz gehen musst, die wann sie anfangen, diese Spiele zu gewinnen, ja, weil dann werden sie richtig gefährlich. Wenn sie so weitermachen, ja gut, dann spielst du zwar oben mit, aber du wirst den ganz großen Wurf nicht schaffen können. Aber ich finde schon, dass diese Mannschaft das Potenzial hat, um die Meisterschaft zu spielen. Ja. Und aber dafür musst du genau eben diese Spiele, ob es Crystal Palace ist, ob es Wolverhampton Wanderers ist, ob es West Ham ist, wie sie alle heißen, die musst du gewinnen. Ja. Egal wie, die musst du irgendwie schlagen. Und dann wird Chelsea auch eine richtig, richtig gute Rolle spielen um die Meisterschaft. Wenn sie es nicht hinbekommen, ja gut, dann kämpfst du maximal um die europäischen Plätze, aber nicht um die Meisterschaft.
Genau. Um die Meisterschaft kämpfen möchte auch der FC Arsenal. Und ich würde sagen, auf das Spiel gucken wir auch noch. Müssen wir tun. Klassiker des englischen Fußballs, des europäischen Fußballs. Und dann widmen wir uns dem Ende der Folge. Aber genau das Spiel müssen wir uns noch ganz kurz zu Gemüte führen. Manchester United gegen den FC Arsenal. 1-0 für den FC Arsenal. Viele bekannte Namen, viele große Namen des europäischen Fußballs, zum Teil erstmals auf dem Platz. Diesen knapp 90 Millionen Transfer aus Leipzig, Šeško. Der wurde gesehen, wurde eingewechselt. Allerdings erst in der 65. Minute, hat dann an der Niederlage der Red Devils nichts mehr ändern können. Auf der anderen Seite Gyökeres, der kam in der 60. für Kai Havertz, hat auch kein Tor erzielt, aber ein Tor fiel und zwar dann schon relativ früh, 13. Minute, Calafiori hat gemacht und das war es dann auch schon an Toren. Aber, ich fand, es war ein attraktives Spiel, auch weil Manchester United guten Fußball angeboten hat, haben es nicht verstanden, ein Tor zu erzielen. Das ist eben ganz oben auf der Mängelliste. Ansonsten war das ein ordentlicher Auftritt. Die haben frisch gewirkt, die haben, wie ich finde, auch eine Spielidee gezeigt. Die hatten schon auch den Anspruch und das Selbstbewusstsein, den FC Arsenal schlagen zu können. Aber der FC Arsenal war einfach cleverer. Ein bisschen Minimalistenprinzip. Da reicht dann eben mal so ein frühes Tor und ansonsten einfach clever gespielt. Ein bisschen Glück auch gehabt, war ja auch einmal Aluminium mit dabei und dann gehst du als Sieger aus dem Stadion. Also ja, neue Zuversicht und Hoffnung, geschlagen von einer Portion mehr Cleverness. Vielleicht kann man es so betiteln.
Ja, da siehst du halt genau, oder du hast den Unterschied gesehen, dass Arsenal die letzten 3 Jahre Zweiter geworden ist in der Liga und Manchester United seit 3 Jahren kämpft, den Anschluss wieder herzustellen, dass sie da oben mitspielen können. Sie haben ein tolles Spiel gemacht, sie haben Arsenal alles abverlangt, ja, und wie du richtig sagst, Aluminium war mit dabei, Raya 2-mal überragend gehalten. Also das war eine richtig, richtig gute Leistung und dann verlierst du wegen einer Standardsituation. Das ist so bitter, ja, weil aus dem Spiel heraus haben sie gut alles wegverteidigt, wenig Chancen für Arsenal und dann kriegst du einen Eckball. Das tut dann so doppelt weh, ja, weil du, wie gesagt, sie haben gut gewirkt, sie haben athletisch gewirkt, sie haben dynamisch gewirkt, sie hatten eine Spielintelligenz, sie hatten eine Spielstruktur. Es war alles vorhanden, nur sie konnten es nicht in ein Tor ummünzen und einmal passt du nicht auf und verlierst deswegen ein Spiel, das du eigentlich nicht verlieren darfst, ja, weil du nicht schlechter warst wie Arsenal. Ganz im Gegenteil, eigentlich ein Tick besser warst wie Arsenal und das ist halt dann der Unterschied. Das zeichnet eben eine Mannschaft aus, die um die Meisterschaft spielt und das wird Arsenal. Arsenal wird um die Meisterschaft spielen und Man United muss irgendwie es schaffen, den Anschluss wieder herzustellen. Ich bin da sehr optimistisch nach der Leistung, ja, weil die war gut. Und sie haben viele spannende Spieler hinzubekommen. Ja, da ist ja schon auch was passiert bei Man United. Ob es Cunha ist, ob es Mbeumo ist, den kann ich jetzt zum Beispiel nicht richtig aussprechen. Ob es Šeško ist, den sie dazu bekommen haben. Also da sind viele, viele spannende Spieler hinzugekommen. Und ich bin sehr gespannt, wie Man United das in der Saison macht. Ich habe ein gutes Gefühl, weil auf der anderen Seite, du kannst ja auch gar nicht mal schlechter machen, wie es letztes Jahr war. Also das war ja wirklich eine Saison zum absolut Vergessen. Und jetzt müssen sie abliefern, ja. Und das war ein guter Start, obwohl es mit einer Niederlage begonnen hat. Aber darauf, auf der Leistung können sie aufbauen und müssen sie aufbauen. Und jetzt müssen sie einfach noch ein bisschen kaltschnäuziger werden und vor allen Dingen diese einfachen Gegentore verhindern.
Genau so schaut's aus. Und du hast es schon gesagt, spannende Namen mit dabei bei Manchester United, an die man sich erstmal im ManU-Trikot gewöhnen muss. Nach 6 Jahren Brentford ist er nämlich zu ManU gewechselt, der Brian Mbeumo. Tue ich mich auch schwer, weil Brian, ne, würde ja passen, ne, aber er ist eben Kameruner beziehungsweise Franzose, hat beide Staatsangehörigkeiten, ist aber in Frankreich geboren, also würde ich jetzt per se sagen, ist jetzt mal Franzose. Avignon, seine Geburtsstadt, 26 Jahre jung, Stürmer, 1,71 groß. Und für Brentford hat das eben recht ordentlich gemacht, aber da sieht man mal, ne, Brentford, Mbeumo, Šeško, Leipzig, also es ist schon so das zweite Regal in Europa, wo sich Man United jetzt bedient, um schlagkräftigen Kader zusammenzubekommen. Aber das muss ja nicht schlecht sein, ganz im Gegenteil. Das sind die Jungs, die sich hervorgetan haben, zum Teil mit guter Leistung in den letzten Jahren und jetzt den nächsten, den finalen Sprung machen wollen in der oberen Kategorie. Und die Spieler sind für Manchester United wichtig und für die Spieler selber ist es eine große Marke immer noch, trotz sportlich nicht allzu glorreichen Zeiten zuletzt. Und da passt, wie ich finde, das Ganze gut zusammen. Und ich bin gespannt. Also Man United, wie gesagt, gutes Spiel. Und wenn sie so weitermachen, dann werden sie sich natürlich auch an den kommenden Spieltagen belohnen. Dann haben wir heute, wir nehmen ja gerade am Montagmorgen auf, ich habe ja gesagt, ne, kurz vor 19:30 sind wir gestartet mit der Folge, am Montagmorgen, wir haben heute Abend um 21 Uhr noch Leeds United gegen den FC Everton und dann ist der Spieltag rum, der erste. Zack, wir sind wieder zurück im Vollgasmodus und wir können ja schon mal einen Blick werfen auf den zweiten Spieltag, was da auf uns zukommt. Das ist natürlich dann Thema der nächsten Folge. Da haben wir Chelsea am Freitag bei West Ham United und dann direkt mal so ein Mega-Kracher am kommenden Samstag, Man City gegen die Tottenham Hotspurs. Da bin ich extrem gespannt drauf. Wer kann einen guten Start vollenden beziehungsweise veredeln und wer kriegt vielleicht den ersten Nackenschlag beziehungsweise geht's unentschieden aus? Boah, ich sehe Man City da natürlich auch etwas vorne, aber Tottenham hat es zuletzt richtig gut gemacht. Du hast gesagt, was haben wir noch? Ein Aufsteigerduell mit Burnley gegen Sunderland. Ja, vielleicht kommt da der FC Sunderland sogar auf 6 Punkte. Und ja, dann haben wir noch ein FC Arsenal gegen Leeds United. Manchester United muss bei Fulham ran. Das ist auf jeden Fall eine Chance, da auch zu punkten. Und am Montag haben wir natürlich noch ein Mega-Kracher-Duell mit Newcastle United gegen den FC Liverpool. Also viel spannender Fußball am zweiten Spieltag. Da freue ich mich auch schon, das Ganze auseinander zu pflücken, dann mit dir in der nächsten Podcast-Folge. Ich glaube, für heute, Markus, hatten wir so die wichtigsten Dinge vom ersten Spieltag auf jeden Fall alle mit drin, ne?
Wir sind zurück, Cedric, wir sind zurück. Unser grandioser englischer Fußball ist wieder am Start und ach Gott, ich habe mich so gefreut und auch die Folge heute, die macht dann gleich wieder viel mehr Spaß, wie wenn du da immer so ein bisschen rumspekulieren musst, in trüben fischen musst, weil eben nichts passiert ist. Deswegen, Cedric, ich bin am Start, ich freue mich auf die nächste Woche.
So machen wir's. Und bis dahin, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund, behaltet eure gute Laune und schaltet gerne nächsten Montag wieder ein. Macht's gut.
Ciao, servus.
Diese Sendung wurde präsentiert von Tipico Sportwetten.
Ab 18 Jahren. Erlaubt nach Whitelist. Es besteht Suchtrisiko. Hilfe unter buvai.de.